Ja, wir leben in einer Welt voller Leichtigkeit. Und wenn man gestern Abend Thomas Gottschalk geschaut hat und Wetten, dass, letzte Ausgabe, dann merkt man, wie leicht und oberflächlich das Leben sein kann. Und gleichzeitig leben wir in einer entsetzlichen und schrecklichen Welt. Und Doro hat eben ein paar Dinge davon aufgelistet. Und mir rücken die immer besonders nah, wenn ich dann merke, dass ich Leute kenne, die unmittelbar damit zu tun haben. Der Überfall von Russland auf die Ukraine, der ist jetzt schon eine ganze Zeit her, aber ich bekomme bis heute über Facebook von einem ehemaligen ukrainischen Studenten aus Löwen immer wieder Nachrichten, wo er berichtet, welcher junge Mann jetzt gerade wieder gefallen ist, schrecklich ums Leben gekommen ist in den kriegerischen Auseinandersetzungen und wie viele um ihn trauern. Und ich denke jedes Mal, wie kann das eigentlich sein? Das ist doch entsetzlich und wir leben hier. Und wir bekommen das auch mit, aber die Welt, in der wir leben, ist an ganz vielen Stellen ganz, ganz, ganz entsetzlich und schrecklich und finster. Und das, was uns allen noch so vor Augen steht, das hat gestern dazu geführt, dass die ersten Geiseln freigelassen wurden. Ich hätte lange Zeit gar nicht geglaubt, dass es dazu jemals kommen kann. Jetzt kommt es doch dazu, aber man merkt bei diesen ganzen Dingen, da ist so viel passiert. Und wie soll das jemals wieder in Ordnung kommen? Und wer sich getraut hat zu lesen, was da passiert ist, als diese Terrororganisation Hamas die Israelis überfallen hat, Schwangeren bei lebendigem Leib den Bauch aufgeschlitzt, Eltern vor den Augen ihrer Kinder verbrannt. Und ich höre hier schon auf, weil man kann das gar nicht ertragen. Dann stellt sich für mich eine Frage. Und die Frage lautet, wann ist es eigentlich wieder an der Zeit, dass wir die biblischen Rachepsalmen mitbeten? Einer der kanadischen Kommentatoren, der hat unmittelbar, nachdem diese Hamas-Gräueltaten bekannt wurden, in den Social Media einen ganz, ganz spontanen Satz gesagt, auf Englisch. Give them hell, Netanyahu. Bereite ihnen die Hölle. Und ich habe damals gedacht, ich kann dich so verstehen, Jordan Peterson, der war das, der das gesagt hat. Bereite ihnen die Hölle. Wer sowas macht, der hat nichts anderes verdient. Und ich glaube, dass das ganz vielen von uns so geht. Und es geht nicht nur den bösen Heiden so, das geht auch den frömmsten Christen so. Dass man denkt, wie kann das sein? Und der erste Impuls und der letzte Impuls und der stärkste Impuls ist, da muss man doch jetzt wirklich mit voller Kraft reinschlagen und alles vernichten, was so böse ist. Und daher meine Frage, ist es wieder an der Zeit, dass wir die biblischen Rachepsalmen mitbeten? Wir sind gerade in unserer Gemeinde in Hüttenberg jetzt im Herbst an einer Reihe durch die Psalmen und wir haben so ganz harmlos angefangen. Dankpsalmen, Lobpsalmen. Und lauter so wunderbare, schöne. Und dann irgendwann haben wir gesagt, Klagepsalmen und dann Rachepsalmen. Und Rachepsalmen ist auch das Thema heute. Und ich habe gemerkt, es gibt Christinnen und Christen, die sind sich nicht so ganz sicher, ob es solche Texte überhaupt in der Bibel gibt. Ich lese mal einen Satz vor. Psalm 58. Also die Doro hat es bewusst heute nicht vorgelesen als Schriftlesung, weil das ist nicht so erbaulich. Ich mache das jetzt nur in der Predigt. Und ich nehme auch nur einige Ausschnitte, aber Psalm 58. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht und wird seine Füße baden in des gottlosen Blut. Steht in der Bibel. Ist Teil von Gottes Wort. Das treibt einen Schauer über den Rücken, aber wenn man an Hamas und den Überfall denkt, dann kann man es auch ein bisschen verstehen. Ich jedenfalls. Ich kann schon verstehen. Im letzten Jahrhundert, als es noch Gesangbücher gab, da hatten alle Christen einen stärkeren Bezug zu dem Psalm, weil außer den vielen Liedern, die im Gesangbuch waren, hinten immer ein langer Teil war mit Psalmgebeten. Da war eine ganz große Auswahl aus den 150 biblischen Psalmen abgedruckt Und die hat man für sich persönlich in seiner Andachtszeit gebetet und die hat man im Gottesdienst gesprochen, gemeinsam, oft im Wechsel. Und irgendwann ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. In vielen Gemeinden, auch in landeskirchlichen Gemeinden, gibt es aber noch Gesangbücher. Und wenn man da nachschaut, dann stellt man ganz schnell fest, in diesen Psalmen gibt es keine Rachepsalmen. Bei der Auswahl hat man die weggelassen. Psalm 58, Psalm 83, Psalm 109 fehlen komplett. Und dann gibt es Psalmen, da hat man einzelne Verse ausgelassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, einige von euch würden nicht ahnen, dass der Psalm 139 auch in Teilen zu diesen sogenannten Rachepsalmen gehört. Denn der geht ganz harmlos los. Von allen Seiten umgibst du mich her und du hast mich schon im Mutterleib gesehen. Und dann geht es wunderbar weiter und dann kommt man irgendwann an Verse 19 bis 22. Ach, wollest du doch den Frevler töten, denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Sollte ich nicht meine Feinde aus tiefstem Herzen hassen? Und dann ist es vorbei und dann geht wieder das weiter, was uns allen im Ohr ist. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Aber die Gesangbuchchristen, die beten das nicht mit. Die können häufig gar nicht mehr diese Verse, weil das ja irgendwie, wer liest schon die Psalmen in einen Rutsch 150 Stück durch? Und wer liest dann in den Gesangbüchern das mit der Kontrolle, was da ausgelassen wurde? Und wer betet überhaupt von uns mit dem Psalmen so ganz regelmäßig? Wir haben doch unsere Worship-Songs. Und da kommt kein Rachepsalm vor. Jedenfalls, soweit ich das weiß, ich habe das noch nicht gehört. Die Frage ist natürlich, haben denn unsere Gesangbücher das richtig gemacht oder haben die einen Fehler gemacht, indem die das Wort Gottes beschnitten haben? Ist es nicht eine Form von Bibelkritik, wenn man einfach manche Sachen rausschneidet und so tut, als gäbe es die nicht und auch nicht mitbetet? Und ich habe in den letzten Tagen, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, mit verschiedenen Leuten gesprochen und ich habe immer zwei Antworten bekommen. Die einen haben gesagt, Armin, du bist wieder in der Gefahr, ein bisschen liberal zu werden, weil du neigst in eine falsche Richtung. Und die anderen haben gesagt, ja, ich glaube, das ist richtig, man muss auch unterscheiden. Und ich habe mich dann beraten lassen von meinen großen theologischen Beratern. Sie heißen Dietrich Bonhoeffer und C.S. Lewis. Und wie das so häufig bei komplizierten Fragen ist, haben die besten Berater unterschiedliche Meinungen. In der Gemeinde ist es doch auch so, oder? Wenn die Fragen kompliziert werden, hat man ganz viele verschiedene Meinungen. Ich fange mal an mit Dietrich Bonhoeffer, ein ganz großer Held, der ein Buch über die Psalmen geschrieben hat in der Nazi-Zeit und der sich auch in einem Kapitel mit den Rachepsalmen beschäftigt hat und der sich auch diese Frage gestellt hat. Und der hat gesagt, ich glaube, wir als Christen sollen das Wort Gottes ernst nehmen und auch diese Texte mitbeten. In der Nazi-Zeit. Kann man schon verstehen, oder? Auch diese Verse mitbeten. Und er sagt dann, und viele vor ihm, Reformatoren und Kirchenväter, haben das so ähnlich gesagt, man kann sich das ja auch erklären, im Grunde sind das ja keine Rachegebete, sondern sind Vorhersagen, was den Menschen passieren wird, die so böse sind, wenn sie immer weiter auf diesem Weg bleiben. Psalm 109. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Weiber Witwen. Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren Trümmern. Was für eine Aktualität. Aber soll man so beten? Und ist es nur eine Vorhersage von schlimmen Folgen? Oder wünscht sich der Psalmbeter nicht, dass es den Kindern der Feinde möglichst bald so schrecklich ergeht, dass sie nur noch in ihren Trümmern sind und daraus fliehen müssen? Psalm 137. Tochter Babel, du Verwüsterin. Wohl dem, der dir vergilt, was du getan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Wer hätte gedacht, dass sowas in der Bibel steht? Martin Luther hat gesagt, ich bete das aus vollem Herzen mit, denn die Kinder, um die es da geht, das ist ein Bild für meine egoistischen Leidenschaften und mit denen werde ich am besten fertig, wenn ich sie an dem Felsen Christus zerschmettere. Und ich glaube auch, dass da was Wahres dran ist. Ich glaube nur nicht, dass der Beter von Psalm 137 ausschließlich an die bösen Leidenschaften gedacht hat, sondern der spricht von wirklichen kleinen Kindern, die man auf schreckliche Weise ums Leben bringen soll. Und in mir sträubt sich da was. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, ja, aber es geht doch in diesen Texten nicht um die persönlichen Feinde, die Gott vernichten möge. Es geht doch um die Feinde Gottes. Und die sollen ausgelöscht werden. Aber wenn man dann liest, also wenn man sich mal das wirklich vornimmt und diese Psalmen alle liest, dann stößt man im Psalm 40 auf den Satz, es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Meine Feinde, die sollen was von Gott vergolten bekommen. Ja, aber sagt Dietrich Bonhoeffer, der Psalmist betet doch nicht, dass Gott ihn gebraucht, um die Feinde zu strafen, sondern der Psalmist will doch die Rache Gott überlassen und er soll sie strafen. Ja, aber im Psalm 41 steht, Herr, sei mir gnädig und hilf mir auf, so will ich ihnen vergelten. Wenn du mir noch einmal die Kraft schenkst, mich gegen die Feinde zu erheben, dann werde ich die alle zerschlagen. Ich bin nicht so sicher. Ich verstehe, dass Dietrich Bonhoeffer das so gesagt hat und dass viele andere Beter und große vorbildliche Christen der vergangenen Jahrhunderte auch diese Psalmen irgendwie nicht loslassen wollten. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass das ganz frei von Hass und vor menschlicher Vergeltungssucht ist. Und manchmal hat man den Eindruck, die Psalmisten belassen es nicht mal dabei, dass für ein bestimmtes Unrecht eine angemessene Vergeltung geschieht, sondern manchmal hat man das Gefühl, die wünschen sich eine vielfache Vergeltung, die weit über das Maß des Unrechts hinausgeht, das sie ertragen haben. Vergilt unseren Nachbarn siebenfach ihr Schmähen, mit dem sie dich, Herr, geschmäht haben. Nicht einfach, nicht dreifach, siebenfach, Psalm 179. Also ich habe Dietrich Bonhoeffer mit viel Respekt gelesen und ich stimme ihm fast immer zu und an der Stelle konnte ich es nicht hundertprozentig. Und habe mich meinem zweiten Berater zugewandt. C.S. Lewis, der unvergleichliche C.S. Lewis, der hat auch nicht immer recht, aber oft. Und er hat auch ein Psalmenbuch geschrieben. Und in dem Psalmenbuch gibt es auch ein Kapitel über die Rachepsalmen. Und C.S. Lewis hat es so formuliert. In manchen Psalmen schlägt uns ein hasserfüllter Geist entgegen wie die Hitze aus einer Ofenluke. Würde ich auch sagen. Wie die Hitze aus einer Ofenluke. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, manche dieser Aussagen sind niederträchtig und teuflisch. Kann ich schon verstehen. Geht mir eigentlich auch so. Kein so richtig einfaches Thema, ne? Aber kann ich gut verstehen. Es gibt noch andere, die gesagt haben, da können wir als Christen nicht mitgehen. Helmut Thielicke und manche anderen. Wenn man jetzt sagt, liebe Leute, C.S. Lewis und andere, die dieselbe Meinung haben, was sollen wir denn dann mit den Psalmen machen? Sollen wir die dann wirklich aus unserer Bibel vielleicht sogar am besten entfernen, weil sie ja nicht Teil des Wortes Gottes sein können? Dann sagen diese Leute, das ist nicht der Plan, das ist nicht die Idee, sondern wir müssen in unseren heiligen Schriften wahrnehmen, dass es eine Entwicklung gibt. eine fortschreitende Offenbarung Gottes, die sich auch von einem bestimmten unteren zu einem immer höheren Niveau weiterentwickelt. Gott enthüllt immer mehr davon, wie er wirklich ist. Und am Anfang der Geschichte haben die Menschen das noch nicht in der vollen Klarheit erkannt. Beispiel: Wir sind auf den ersten Seiten der Bibel und da stoßen wir auf einen Mann Lamech und der vergilt seinen Feinden viel, viel, vielfach das, was sie ihm angetan haben. Das ist nicht das höchste ethische Niveau. Dann kommt man in das Gesetz des Mose, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Striemen um Striemen, immer genau, abgemessen, Unrecht und Vergeltung. Und da merkt man, wie dieses Unbegrenzte, dieses Uferlose, dieses Vielfache eingehegt wird auf ein gerechtes Maß. Und dann lesen wir weiter und kommen irgendwann am See Genezareth auf den Berg der Seligpreisung und treffen Jesus von Nazareth und er hält seine Bergpredigt und sagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und das, sagen C.S. Lewis und viele anderen, das ist das höchste Niveau. Und deswegen musste Jesus auch kommen. Wir haben Gott noch nie so gut verstanden, wie wir ihn verstehen, wenn wir Jesus von Nazareth begegnen. Das ist die Höhe der Offenbarung. Das ist der Gipfel. Das ist das Beste, was man erkennen kann. Nicht, dass jetzt einige hier denken, ja, im Alten Testament gab es ja auch noch keine Feindesliebe. Doch, die gab es auch schon. Im Gesetz des Mose gibt es auch schon einzelne Stellen, da ist davon die Rede, dass man seinen Feinden Gutes tun soll. Und in den Weisheitsbüchern, im Sprüchebuch, da steht auch drin, dass man sich über das Unglück seiner Feinde nicht freuen und nicht daran erbauen soll, dass es ihnen jetzt endlich so schlecht geht. Aber in dieser Absolutheit und in dieser Klarheit und in dieser leuchtenden Schönheit, wie am See von Genezareth bei der Bergpredigt Jesu, gibt es das noch nicht. Dann lesen wir die Evangelien weiter und kommen in die Passionsgeschichte. Und dann lesen wir die Worte Jesu am Kreuz. Und da gibt es ein Gebet Jesu. Jesus hat viel mit dem Psalm gebetet. Er hat auch in der Passion mit dem Psalm gebetet. Er hat niemals Rachepsalm gebetet. Und er hat am Kreuz gebetet für seine schlimmsten Feinde, die ihm etwas angetan haben, was man keinem Menschen jemals antun darf. Wie die Hamas, was niemand eigentlich jemals tun darf. Da hat er gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Das ist der Gipfel, das ist das Höchste. Und dann denkt man, Jordan Peterson, give them hell, Netanyahu. Das versteht jeder Mensch. Bereite ihnen die Hölle. Aber es ist nicht die Botschaft Jesu. Es ist nicht das Vorbild Jesu. Und Jordan Peterson hat es mit einigem Abstand auch relativiert und zurückgenommen. Aber wir merken daran, das ist ja nicht nur eine Entwicklung im Laufe der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das ist ja häufig auch eine Entwicklung in der persönlichen Lebensgeschichte, wie wir sie durchlaufen. Dass wir Phasen haben, in denen uns das so ganz nahe liegt, so zu denken und so zu beten und wir dann auch erkennen mit etwas Abstand, aber das ist nicht die Botschaft Jesu, das ist nicht das, was wir als Nachfolger Jesu als Auftrag bekommen haben. Wir sollen unsere Feinde nicht abgrundtief hassen und verwünschen. Wir sollen sie lieben und für sie beten. Wer versteht nicht Frauen, die vergewaltigt worden sind und so denken und beten? Wer versteht nicht Eltern, deren Kinder fürchterlich abgemetzelt wurden und so denken und beten? Wer versteht nicht Männer, deren Ehefrauen entführt worden sind und die so denken und beten? Das gehört doch auch zur menschlichen Wirklichkeit, auch zur Wirklichkeit eines zutiefst frommen und geistlichen Menschen. Aber es ist nicht die Spitze dessen, was Jesus gelebt und gelehrt hat. Es ist nicht das Höchste. In der Bergpredigt steht, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Ich glaube nicht, dass das sofort eine Antwort ist auf die Frage, darf Israel sich mit seinem Militär verteidigen? Ich glaube, das dürfen die. Aber inwieweit man sein Leben und Denken und Handeln im Kleinen und im weltpolitisch Großen von einem abgrundtiefen Hass bestimmen lässt, das ist das Thema, das sich uns stellt, wenn wir diese Texte lesen, auch wenn wir die Bergpredigt lesen und wenn wir es mit den Rachepsalmen vergleichen. Doro hat gesagt, das wird heute kein einfaches Thema. Ich hoffe, dass ich diese Ankündigung erfüllt habe. Ja? Kein einfaches Thema. Da kann man jetzt noch lange drüber nachdenken und drüber spekulieren und sich weiter damit beschäftigen. Und das ist für viele heute nicht sofort die endgültige Antwort. Aber ich glaube, wir könnten wieder anfangen, mehr mit den Psalmen zu beten und mehr das ganze Spektrum unseres Lebens, unserer Welt, der Politik in unserem Glauben und Reflektieren und Beten mit aufzunehmen. Vor einigen Wochen hat ein Meinungsforschungsinstitut eine Umfrage gemacht. Und die haben die Deutschen gefragt, was halten Sie von der Feindesliebe? 53% aller Deutschen haben gesagt, damit kann ich gar nichts anfangen, das halte ich für falsch. 20% haben gesagt, da bin ich mir nicht so sicher, ich weiß gar nicht so genau, wie ich dazu stehe. Und 20% haben gesagt, das finde ich richtig, es fällt mir schwer, aber ich finde es richtig, 20%. Es ist halt wirklich ein Alpengipfel. Es ist wirklich ganz, ganz schwer. Und wer die Rachepsalmen liest, der hört auf zu denken, dass Vergebung leicht wäre. Vergebung ist nicht leicht. Vergebung ist ganz schwer. Dann wurden die Freikirchler gefragt. So Stami-Leute und so. 60% halten die Feindesliebe für richtig. Aber 40% entweder nicht oder sie sind sich nicht ganz sicher. Es ist auch für fromme Christen kein Selbstläufer, sich an der Stelle immer auf dem höchsten Plateau zu bewegen, das es überhaupt gibt. Ich schließe mit einem Beispiel, das ich im Sommer gelesen habe. Da saß ich auf der Terrasse unseres kleinen Ferienhäuschens und habe die Beschreibung von Frank Heinrich gelesen, wie er sein Leben in der Politik erlebt hat im Deutschen Bundestag. Für die, die es nicht wissen, Frank Heinrich war lange Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages als ehemaliger Heilsarmee-Offizier, ist jetzt vor einiger Zeit ausgeschieden, hat jetzt andere Aufgaben übernommen, aber in der Zeit im Bundestag war er dann auch für Menschenrechte und alles Mögliche aktiv und hat dann in einer besonderen Phase das Land Nigeria besucht. Und da ist auch etwas Fürchterliches passiert 2014. Da ist eine islamistische Terrororganisation namens Boko Haram eingebrochen in eine Gemeinschaft und hat 276 minderjährige Mädchen entführt. Ihr erinnert euch, das ging durch die Medien wochenlang. Die wurden zwangsverheiratet, die wurden verschleppt, denen wurde alles Mögliche angetan. Einzelne sind irgendwann wieder aufgetaucht. Von vielen weiß man bis heute nicht, was aus ihnen geworden ist, 2014. Und der Frank Heinrich hat gesagt, ich will diese Leute besuchen, denen das angetan wurde. Und ich will unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Und er ist da im Auftrag des Deutschen Bundestages für seine Kommission hingefahren und hat da auch kirchliche Vertreter getroffen. Und die haben ihm zwei Dinge gesagt. Das Erste, sie haben ihm einen 100-seitigen Bericht mitgegeben, wo die ganzen Gräueltaten dokumentiert worden sind, die sie erleiden mussten. Und hat gesagt, wir möchten, dass ihr das wisst, in Europa und in Deutschland, was uns hier immer wieder begegnet. Und dann hat ein Kirchenvertreter einen ganz besonderen Satz gesagt. Und das hat er hier wörtlich zitiert in seinem Buch. Und ich musste aufhören zu lesen und erst mal drüber nachdenken. Und der Satz geht so. Sagen Sie den Christen in Ihrem Land, dass sie nicht aufhören sollen, für Boko Haram zu beten. Und da habe ich gedacht, die haben etwas verstanden vom höchsten Niveau. Die haben bestimmt auch Rachepsalmen und Rachegedanken gehabt. Aber die haben diesen Weg durchlaufen. Und die haben gesagt, bitte sagen Sie den Christen in Deutschland, sie sollen nicht aufhören, für uns und für Boko Haram zu beten. Und für die Führer der Hamas. Und für Wladimir Putin. Und natürlich auch für die Opfer, das ist keine Frage, aber auch für die Feinde. Und wenn ich das so durchdenke und mir immer wieder klar mache, dann merke ich, wir leben in einer schrecklichen Welt. Manchmal möchte man die Tagesschau nicht mehr einschalten, weil man denkt, ich halte das eigentlich nicht aus, was da dann in den nächsten Minuten auf mich einströmt. Aber das Evangelium leuchtet heller als jede Dunkelheit, von der wir noch in dieser Welt erfahren werden. Das Evangelium ist stärker als jede Finsternis, mit der wir es jemals zu tun haben können. Amen. Amen.